Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mit Käthe Jovanovic. Schön, dass Sie dabei sind. Die Stadt und der Stress. Wer in einer Metropole lebt, kennt das. Gedränge auf den Straßen, Hektik in der U-Bahn, Lärm von früh bis spät und immer ist es überall voll. Macht das krank? Oder ist das nur die Kehrseite der 1000 Möglichkeiten, die die Stadt ja auch zu bieten hat?
Wenn wir unsere Studierenden hier in Berlin fragen, warum sie nach Berlin kommen, dann sagen sie genau das. Hier kann ich sein und tun, was ich will. Aber gleichzeitig wissen sie natürlich, dass diese Freiheit ihre Kosten hat. Also die große Freiheit kann eben auch enden in der Depression.
Anstrengend, wirklich anstrengend. Also ich habe so eine Art Hassliebe zu Berlin. Ich habe hier 25 Jahre gelebt. Und es ist immer so eine Mischung aus nach Hause kommen und irgendwie völlig genervt sein. Und ich muss gestehen, ich bin froh, wenn ich morgen wieder nach Hause in den Odenwald fahre.
Der Alltag in der Stadt ist hektisch und vielleicht haben auch die einen oder anderen Menschen auch schon mal von irgendwelchen Ermüdungskrankheiten wie Burnout etc. gehört oder sind selbst betroffen. Und es gibt doch immer wieder Menschen, die aufgrund dessen einen Zufluchtsort der Ruhe und des Krafttankens suchen.
Dieser Stress, der eigentlich in den Ballungszentren herrscht, der ist hier weg. Hier geht man aus der Tür und man ist frei, man ist ein eigener Herr.
Klingt idyllisch, das Vogelgezwitscher. Aber ist das Landleben tatsächlich gesünder? Darüber diskutieren heute zwei Menschen, die Stadt-Land-Stress aus eigener Erfahrung kennen. Die Journalistin und Buchautorin Hilal Seskin war jahrelang in Frankfurt zu Hause. 2007 zog sie in ein Dorf in der Lüneburger Heide. Dort lebt sie jetzt mit Schafen, Hühnern und Gänsen auf einem Hof. Sie schreibt Bücher über das Landleben, über Tierrechte und vegane Ernährung. Und zuletzt erschien ihr Essay »Nichtstun ist keine Lösung. Politische Verantwortung in Zeichen des Umbruchs«. Ich grüße Sie in Lüneburg, Frau Seskin.
Ich grüße Sie nach Köln.
Und aus der Großstadt Berlin ist uns Mazda Adli zugeschaltet. Er ist nicht nur Stadtbewohner aus Überzeugung, sondern auch Psychiater und Therapeut, Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störungen an der Charité und Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin. 2017 hat er das Buch Stress and the City veröffentlicht. Hallo, Herr Adli.
Ja, hallo. Einen schönen Tag aus Berlin.
Wie immer in der Streitkultur haben Sie beide jetzt Gelegenheit, Ihre Position zu Stadt und Land in knapp einer Minute auf den Punkt zu bringen. Frau Seskin, wollen Sie anfangen?
Fange ich mal an. Ja, und das nutze ich dann vielleicht als erstes, um nicht Herrn Adli zu widersprechen, sondern den Menschen in der Straßenumfrage vielleicht ein bisschen was entgegenzuhalten. Also so reine Idylle ist das natürlich nicht auf dem Landleben. Also wenn der eine Herr sagt, wir sind hier draußen automatisch unser eigener Herr, die Bauarbeiter, die gerade bei uns das Internetkabel verlegen und der Gluthitze an der Straße stehen und da schuften, die sind natürlich nicht ihr eigener Herz. Kommt ein bisschen auf an, was man arbeitet. Wir sind auf dem Land auch nicht von Burnout verschont und Kraft tanken würde ich das auch nicht immer nennen, weil das Landleben bietet seine eigenen Herausforderungen. Man hat, auch wenn man das gar nicht vorher geplant hatte, auch eine Menge körperliche Arbeit zu verrichten. Also es ist eben nicht einfach so auf der Terrasse hinlegen, in die Sonne legen oder sowas. Ich würde aber trotzdem, ich meine, ich bin gerne Landbewohnerin und verteidige das natürlich auch sehr gerne. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wir auf dem Land die Möglichkeit haben, in Kontakt zu treten mit Natur, in Anführungsstrichen, soweit es das noch gibt, andere Erfahrungen zu machen oder leichter die Erfahrung zu machen, dass wir eben nicht alleine auf der Welt sind, wir Menschen. Ich glaube, das kann man auf dem Land doch nochmal auf eine andere Weise sinnlich erleben als in der Stadt.
Herr Adli, was ist die Stadt für Sie? Ein Versprechen oder eine Bedrohung?
Also ich denke, die Stadt hat auch etwas Ambivalentes, so wie es Frau Seskin gerade fürs Land beschrieben hat. Ich bin aber der Überzeugung, dass die Vorteile der Stadt überwiegen, in aller Regel. Stadtleben ist kooperatives Leben und die Stadtmenschen begründen ja auch ihren Erfolg darauf, dass sie gegenseitig ihre individuellen Mängel und Defizite ausgleichen und gemeinsam sozusagen mehr zustande bringen. Das ist das Erfolgsrezept der Stadt. Natürlich geht Stadtleben mit mehr Stress einher. Das leuchtet, glaube ich, auch jedem ein. Städte sind dichter, sie sind betriebsamer. Und solange man das die Möglichkeit hat, diesem Stress etwas entgegenzusetzen, sich auch mal sozusagen Ruhe zu verschaffen, überwiegen die Vorteile der Stadt. Aber darum geht es auch, dass wir es möglichst vielen Menschen ermöglichen, die Vorteile der Stadt für sich zu nutzen.
Aber vielleicht würde man ja nicht sagen, dass es für alle Menschen gleich ist. Deswegen, also ob man die Vorteile der Stadt für sich nutzen will und kann, ich denke, das ist ja typabhängig. Ich weiß, dass ganz viele Leute nie so leben könnten wie ich. Die brauchen Cafés, die brauchen Theater und die brauchen das Gefühl, das Wissen, dass ein Theater um die Ecke ist. Ne? Bei mir ist es was anderes. Also ich für mich ist es sehr bedrückend, wenn ich immer auf andere Häuserwände starre. Ja? Da weiß ich, die Stadt hat viele Möglichkeiten. Aber sie nutzen zu können, steht für mich, wiegt das nicht auf, was ich auf dem Land machen kann. Man muss ja nicht eine Lebensform für alle auch haben eigentlich. Ne?
Natürlich ist es individuell ja auch extrem unterschiedlich und jeder von uns hat andere Vorlieben. Wir brauchen auch unterschiedliches Ausmaß an Grün und Naturerlebnis, um ein ausgeglichenes Leben zu führen. Das ist bei jedem sehr, sehr unterschiedlich angelegt. Aber in der Regel ist es so, dass für Menschen, wir haben gerade das Beispiel mit den Studierenden gehört, es in der Stadt leichter möglich ist, sich Zugang zu Entwicklung, zu individueller Entfaltung, zu Förderung zu verschaffen. Die Fördermöglichkeiten für Kinder sind in der Stadt im Durchschnitt viermal so dicht gesät wie auf dem Land. All das erschließt sich leichter. Und die Dichte der Stadt, die wir zuweilen als so anstrengend erleben, macht gleichzeitig auch einen Vorteil aus, weil die Kompaktheit der Stadt die Dinge zum Beispiel besser erreichbar werden lässt. Da brauchen wir nicht lange Chauffierfahrten, um von einem zum anderen zu kommen. Da lassen sich die Dinge leichter organisieren und eben Kooperation auch leichter bewerkstelligen.
Herr Adli, Sie sind aber auch sehr vertraut damit, was die Stressfaktoren in der Stadt sind. Das ist Ihr Forschungsgebiet. Sie arbeiten mit Patienten, die darunter leiden. Was sind denn die hauptsächlichen Faktoren, die zu Stress in der Stadt führen?
Also Stadt und Stress gehen Hand in Hand. Das habe ich anfangs schon gesagt. Es ist auch nicht jeder Stress gleich schädlich. Der Stress, der uns wirklich zu schaffen macht und der unsere Gesundheit, vor allen Dingen unsere mentale Gesundheit, schaden kann, ist chronischer sozialer Stress. Das ist der Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen auf begrenztem Raum entsteht. Und wenn dieser Stress anhält, wenn wir sozusagen den Ausknopf nicht mehr in der eigenen Hand haben, dann wird es problematisch. Und was heißt es genau? Sozialer Stress, der krank macht, ist meiner Perspektive die Gleichzeitigkeit von sozialer Dichte einerseits, also im Sinne von Enge, und sozialer Isolation im Sinne von Ausschlusserfahrungen, nicht dazugehören oder einsam sein auf der anderen. Wenn beides zusammenkommt und man dann gleichzeitig noch das Gefühl hat, diesem Stress nichts entgegensetzen zu können, seine Umwelt irgendwie nicht beeinflussen zu können, den eigenen Bedürfnissen nach, dann ist die Mischung toxisch.
Toxisch bedeutet was? Sie haben vorhin auch gesagt, problematisch. Wohin kann das führen?
Ja, wir wissen zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit für Stressfolgeerkrankungen für Stadtbewohner größer ist als für Landbewohner. Dazu gehört zum Beispiel die Depression. Dazu gehören auch Angsterkrankungen. Ganz besonders gut ist es an der Schizophrenie gezeigt. Da ist die Wahrscheinlichkeit zu erkranken doppelt so hoch, wenn man in der Stadt lebt, oder nahezu dreimal so hoch, wenn man in der Stadt aufgewachsen ist. Das bedeutet zwar noch lange nicht, dass Stadtleben krank macht, aber wenn zu dem Stadtstress noch andere Risikofaktoren kommen, genetische oder persönlichkeitsbedingte oder soziale Risikofaktoren, dann kann die Mischung problematisch werden.
Nun gibt es auch, Frau Seskin, Sie haben das ja geschildert, Stress auf dem Land. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Stress, den man als Stadtmensch erlebt, und dem Stress, den es auf dem Land gibt?
Naja, auf dem Land, die Menschen heute leben ja auch nicht mehr jetzt alle in der Landwirtschaft. Also die gehen jetzt nicht mit Kaffeekannen schaukeln zum Kartoffelfeld oder sowas, ja. Sondern wir haben natürlich auch städtische Berufe zu einem Großteil. Ja, wir sind eine sehr arbeitsteilige, hochindustrialisierte Gesellschaft in Deutschland. Auch auf dem Land lebt man, man fährt dann in Zentren, oder man hat sehr stark termingebundene, auf Effizienz gepolte Jobs, ja. Das ist dann natürlich auch ein großer Stressor. Trotzdem, jetzt anknüpfend an das, was Herr Adli sagte, das stimmt schon, das Zusammenleben oder das Menschsein unter Menschen ist natürlich auf dem Land irgendwie anders. Und ich glaube, es kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie ein Dorf ist, ob es wie von Arbeitslosigkeit und von Wegzug und von leerstehenden Häusern geprägt ist oder ob es eben gut, das intakt, das Funktionieren des Dorfes, wie jetzt Mainz zum Glück. Und da habe ich etwas erlebt, was ich in der Stadt so gar nicht erlebt habe, nämlich wirklich ein Zusammenleben, auch über verschiedene Milieus hinweg, über Altersgrenzen hinweg, über ganz verschiedene Ausbildungsstandards hinweg. Also in der Stadt lebt man ja wirklich sehr so unter sich, ne? Also alle möglichen Leute auf einem Raum, aber man ist die meiste Zeit damit beschäftigt, an den anderen vorbeizugucken. Ja? Man hat ja nur Interaktion mit sehr wenigen Leuten eigentlich. Auf dem Dorf ist es eigentlich anders. Man hat mit sehr unterschiedlichen Menschen Interaktion und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob die Kooperation, die würde ich jetzt gar nicht unbedingt mit der Stadt verbinden. Natürlich Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft, man kauft Produkte und geht zu Spezialisten, aber richtig kooperieren, das tun, also das habe ich auf dem Land eigentlich gelernt, nochmal, wie unterschiedlich man mit Menschen umgehen kann, auch wie man Freunde besuchen kann. Also wenn Herr Adli sagt, die langen Wege auf dem Dorf, ja schon, aber wenn man in Berlin sich mit Freunden treffen will, das ist ja so nervig, da muss man eine Dreiviertelstunde ausknobeln, in welchem U-Bahn-Dings man umsteigt und es ist für mich von auswärts völlig unmöglich. Ja? Und wenn ich meine beste Freundin im Dorf sehen will, dann gehe ich einfach los, ich brauche nicht mal anrufen, ich gehe los, in 5 Minuten bin ich da, meistens macht sie auf. Das ist so einfach. Also wie gesagt, es ist nicht immer so, es ist nicht immer perfekt, aber es gibt eine Form des Zusammenlebens und der Kooperation über ganz viele Differenzen hinweg, die ich erst auf dem Land kennengelernt habe und die ich in der Stadt nicht mal geahnt habe.
Herr Adli, Differenzen über Differenzen hinweg, über ganz unterschiedliche Lebensbereiche, Lebensformen, Anschauungen hinweg Kontakte zu knüpfen, ist das in der Stadt tatsächlich eher leichter oder schwieriger?
Also ich glaube, das Dorf oder die Region, wo Frau Seskin lebt, ist wahrscheinlich auch wirklich ein Glücksfall und vielleicht auch ein positives Beispiel. Denn generell kann man sagen, im Durchschnitt ist es in der Stadt leichter, so etwas wie soziale Diversität zu erleben. Der amerikanische Soziologe Richard Sennett sagt zum Beispiel, dass die Stadt eine größere Chance für Kinder bietet, zu demokratischen Bürgern aufzuwachsen, weil sie von Anfang an mit der Vielfältigkeit und der Diversität des Lebens konfrontiert sind und damit einen Umgang erlernen. Und dafür ist die Wahrscheinlichkeit in der Stadt einfach größer, weil die Stadt sozusagen ein bunteres Spektrum an Lebensarten vorhält. Nichtsdestotrotz stimmt es auch, dass wir uns in den Städten viel mehr mit Scheuklappen durch den Alltag bewegen. Aber in der Summe ist das Erleben von Vielfältigkeit leichter. Und ich habe deswegen gesagt, dass das Dorf von Frau Seskin ist wahrscheinlich ein vorbildliches Beispiel, weil ich, nachdem ich mein Buch geschrieben habe, Stress and the City, viel Zuschriften bekam von Menschen, die sozusagen auch einer naturromantischen Ader folgend von der Stadt aufs Land gezogen waren und dort ganz unterschiedliche Erfahrungen und ganz häufig auch schwierige Erfahrungen machten, weil es sehr, sehr schwer ist, die sozusagen ein soziales Netz auf dem Lande von außen kommend zu knacken. Der soziale Zusammenhalt in ländlichen Gesellschaften ist traditionell stärker, das ist bekannt, aber immer nur für diejenigen, die von Anfang an dazu gehören.
Also klar, das sind empirische Befunde, die will ich gar nicht bestreiten. Nur diese Sache mit der, was Sie von Sennett auch zitiert haben, die Diversität. Ich habe im Nachhinein, wenn ich an mein Frankfurter Leben denke, denke ich, ja, wir haben ganz viele unterschiedliche Menschen gesehen. Aber haben wir mit ihnen geredet, mit ihnen gegessen, mit ihnen was gemacht, mit ihnen gefeiert? Das war für mich echt ein Kulturschock. Ja? Nämlich als ich dann hier im Dorf gelebt habe, bei meiner ersten Geburtstagsfeier, da waren Leute, die waren so unterschiedlich alt, die hatten so unterschiedliche Ausbildung und so. Die hätte ich in Frankfurt nie kennengelernt, die hätte ich gesehen. Ja, man findet auf der Stadt, findet jedes kleine Grüppchen, man findet natürlich seinen Spezi. Ne? Man kann so eine Peer Group aufbauen. Aber die Frage ist, lernt man mit ganz anderen Menschen zusammen zu leben, zu reden und zu kooperieren? Und das finde ich jedenfalls irgendwie wertvoll. Manche fragen mich, ich kenne so viele Menschen, die leben in Berlin, die sind Bio-Deutsche sozusagen, die haben keine türkischstämmigen Freunde zum Beispiel. Ne? Ja klar, die kennen ihren Gemüsehändler, aber wissen Sie, es mischt sich so selten und das finde ich irgendwie tragisch.
Kann es denn auf dem Land auch passieren, dass man einfach durch die Zusammensetzung, durch die Struktur der Dorfbewohner dann doch abgewiesen wird, gar nicht richtig hineinkommt? Ist das eine besondere Kunst, die Sie da an den Tag gelegt haben?
Also das kann, also garantiert passiert das ständig und überhaupt, also ich, bevor ich hergezogen bin, ich habe auch die Wahlergebnisse angeguckt und so. Ne? Also ich würde ja nicht in ein Dorf, das rechts wählt, da bin ich ja bescheuert als ein bisschen dunkelhäutige muslimische Veganerin mit und so weiter. Also das kann ich ja nicht machen. Aber ich glaube, das ist wirklich dann auch ein Zufallstreffer. Ich habe mal von so einem Dorfsoziologen oder wie das heißt, gehört, dass sehr wenige Menschen, die in einem Dorf leben, darüber entscheiden können, wie sich ein Dorf entwickelt. Und ich glaube, in unserem Dorf haben einfach einige Leute eine gute Entwicklung eingeschlagen, schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar immer ein offenes Dorf und dann hat das so ein Klima entwickelt. Also ich meine nur, es kann einfach auch ein Raum von Erleben sein. Was anderes, was wir noch nicht angesprochen haben, was für mich auch ein Schock war, was ich auch wichtig finde, wir reden so über Natur und das Schöne und so. Für mich war auch ein bisschen Schock, wie unschön Natur ist, wie grausam Natur ist, wie viel da gestorben wird und natürlich dann auch die Landwirtschaft mit den Tieren. Also in der Stadt isst man das, man stellt sich das vor, ne? Aber man ist halt, wenn man auf dem Land lebt, sehr nah an diesen physischen Gründen der menschlichen Existenz, ja? Auch der Klimawandel, in der Stadt ist es heiß. Und ich sehe, wie meine Weide verdorrt, die ist gelb, ja, das ist was anderes. Also ich finde, man lernt dann schon noch Sachen, die man in der Stadt ganz gut ausklammern kann, die zu wissen uns vielleicht aber gut tun würde.
Wenn man Sie so reden hört, Frau Seskin, hat man wirklich den Eindruck, dass Sie auf dem Land die ganz große Welt eigentlich erleben mit den ganz vielen verschiedenen Facetten, das, was man sich in der Stadt vorstellt. Wäre das eigentlich ein Modell auch für die Stadt, die Welt dort in dem kleinen Kiez, in dem man sich bewegt, zu erleben oder eben den Radius zu vergrößern, Herr Adli?
Also ich denke, dass wir uns zum Beispiel in Berlin so sehr an unseren Kiezen orientieren, ist ein Hinweis dafür, dass man sich dann am Ende natürlich die Stadt als Gebilde in parzelliert und in kleinere Einheiten teilt, zu denen man dann vielleicht da so etwas wie Zugehörigkeit empfinden kann. Das steckt schon auch in unserer Natur. Und dass wir sozusagen unser Territorium dann irgendwie dann übersichtlicher abstecken. Nichtsdestotrotz, glaube ich, will ich jetzt damit auch nicht für die Verdörflichung der Stadt plädieren, aber wohl dafür, dass wir uns als Stadtbewohner mit unserer Nachbarschaft vertraut machen, dass wir versuchen, eben eine Zugehörigkeit zu empfinden und aufzubauen. Das hilft auch gegen die Anonymität, die manchen Menschen ja in der Stadt zur Last werden kann. Andere schätzen es. Aber um eben so etwas wie Zugehörigkeit aufzubauen. Denn das ist das, was uns am Ende auch gegen soziale Isolation, eine der großen eben sozialen Stressoren in der Stadt, schützt. Und was ich eigentlich als ein gutes Rezept erachte, um in der Stadt ganz gut auch zurechtzukommen. Und gleichzeitig, wenn ich das noch gerade nachschieben darf, glaube ich, dass es für unsere ländlichen Regionen wichtig und hilfreich wäre, sozusagen von urbanen Strukturen zu profitieren. Frau Seskin hat gerade das Glasfaserkabel genannt, was vor ihrer Tür eingegraben wird. Aber eben auch sozusagen kulturelle Angebote und ein Grundspektrum an kultureller Vielfalt. Das halte ich auch wichtig für den ländlichen Raum. Und deswegen finde ich es zum Beispiel bedenklich, wenn Theater in kleineren Städten zur Frage stehen oder sterben. Das ist nämlich genau das, was das Gegenteil bewirkt und auch eine Fragmentierung letztlich des ländlichen Raums bewirkt.
Nun gibt es sicherlich ganz individuelle Vorlieben. Es gibt sicher Stadtmenschen und Landmenschen, die einen, die es einfach vorziehen, auf dem Land zu leben und dort alles zu genießen, was es dort gibt. Aber abgesehen von diesen individuellen Vorlieben, ist es doch möglicherweise so, dass man sich einen idealen Ort vorstellen kann, der für möglichst viele Menschen angenehm ist. Wie könnte denn so ein guter Ort aussehen? Könnte man sich vorstellen, dass man die Vorteile vom Landleben und vom Stadtleben integriert?
Also ich persönlich glaube nicht, dass es sowas gibt. Ich glaube, die Leute sind wirklich so unterschiedlich. Und deswegen, glaube ich, kann man da auch gar nicht so abstrakt überschreiten, was ist allgemein besser oder so. Ich erinnere mich an einen Freund, der aus der Stadt kam, so ein Besucher. Und ich war so glücklich. Es war ein wunderbarer Sommertag. Er kam her, nach langer Zeit sahen wir uns zum ersten Mal. Er ging in meinen Garten, setzte sich auf die Terrasse und sagte als erstes: Auf dem Land könnte ich nie leben. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. So, die Leute sind so unterschiedlich. Der ist schon am ersten Tag krepiert, weil es keine Kneipe gab, ja. Und ich sitze abends in meinem Sessel, denke, ach, wie gut, dass es hier nicht 5 Kneipen gibt, wo ich eigentlich sein müsste, wo ich doch eigentlich nur mit meiner Katze auf dem Sofa liegen möchte oder sowas. Also, ich finde, es ist wirklich so unterschiedlich. Es wäre halt schön, wenn jeder so seine Mischung finden würde. Und Herr Adli hat es ja schon angesprochen, so gerecht. Also es hat nicht jeder Typ so seine Chancen. Also medizinische Versorgung auf dem Land ist ja auch so ein Thema. Ja? Also so, egal wie gesund die Luft sein mag und das Grün, ein paar Ärzte mehr wäre natürlich auch schön. Ja? Also das Landleben ist in mehrerer Hinsicht abgehängt. Es wäre schön, wenn jeder so sein Grad an Landleben, an Stadtleben, an Kleinstadtleben, an Vorortleben haben dürfte und die gleichen Chancen hätte. Das, glaube ich, wäre besser, als so das eine Ideal zu suchen.
Nun kann man sich das ja oft gar nicht aussuchen. Und die Zahlen sprechen dafür, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die in der Stadt leben, auch in der Stadt leben müssen, weil sie dort Arbeit suchen. Die Experten gehen davon aus, dass 2050 2/3 der Weltbevölkerung in irgendeiner Stadt leben werden. Wäre es da nicht an der Zeit, dass man sich wirklich noch mehr Gedanken darüber macht, wie man das verbessern kann, das Umfeld? Wir haben ja über Krankheit gesprochen, über wirklich ganz massive Veränderungen für den Stadtmensch. Herr Adli, wie könnte man unter dieser Perspektive doch Verbesserungen durchsetzen in der Stadt?
Also ich denke, es ist allerhöchste Zeit, dass wir uns darum kümmern, dass unsere Städte lebenswerte Orte bleiben, die eben auch die Vorteile des Stadtlebens, all das, was wir gerade so aufgezählt haben, möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Und wenn es stimmt, dass unsere Städte so rasant wachsen, wie Sie es gerade von den Vereinten Nationen zitiert haben, und wenn es stimmt, dass das Risiko, an Schizophrenie zu erkranken, doppelt so groß ist, wenn man in der Stadt lebt, dann brauchen wir heute so etwas wie eine Public Mental Health Strategie für Städte. Und dazu gehört alles das, was die soziale Stresserfahrung für die Stadtbewohner reduziert. Und um ein Beispiel zu nennen, dazu gehören öffentliche Plätze, die gut funktionieren, Orte, an denen die Menschen zusammenkommen, und weil öffentliche Plätze, Parks und so weiter, die Orte sind, an denen die soziale Isolation auch entgegenwirken und damit unmittelbar zu unserer psychischen Gesundheit beitragen. Deswegen hat jeder öffentliche Platz, jeder Baum, wir wissen auch, dass das sozialem Stress entgegenwirkt, jeder Taschenpark einen Public Health Auftrag.
Frau Seskin, gäbe es denn irgendetwas, was Sie dazu bewegen könnte, in die Stadt zu ziehen?
Ach ja, ich will das nicht kategorisch ausschließen, dass es irgendwann vielleicht so weit kommt. Aber als eben Herr Adli Park gesagt hat, dachte ich, oh, Park. Oh. Also in Frankfurt gab es ja auch Parks. Ich habe immer so gelitten, weil wenn man im Park saß, sah man schon immer am Rand wieder die Häuser. Das ist für mich einfach nichts. Da bin ich einfach nicht zufrieden. Das macht mich ganz fertig sogar. Das ist für mich so ein Ersatz. Da kann man mir eigentlich auch gleich Kunstrasen geben. Ich meine das nicht so abfällig, verstehe ich. Ich will nur sagen, für mich ist das so. Ne? Mhm. Andererseits denke ich natürlich, das Leben auf dem Land, was ich zum Beispiel lebe oder viele andere, die so rausziehen, weil sie sich beruflich irgendwie leisten können, ist natürlich auch ein sehr ressourcenintensives Leben. Ja? Weite Wege, große Häuser, große Gärten, manche mähen alles, was im Garten wächst und was sie nicht haben wollen, mit Roundup nieder, Golfrasen. Das ist ja nicht automatisch, also ist jetzt bei mir nicht so, aber ist ja nicht automatisch ein ökologisch verträgliches Leben. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob wir da nicht oft auch auf zu großem Fuße leben und wir uns dann eher bescheiden sollten, doch wieder ein bisschen näher aneinander ranzurücken. Also wenn jetzt jeder, der möchte, rauszieht und eine Parzelle Land sich unterwirft, das ist ja jetzt auch keine zukunftsweisende Vision. Daran sollte man vielleicht auch denken. Ja, aber ich schließe das für mich nicht aus, dass ich, wenn ich, ja, aber erstmal muss ich mich um meine Schafe kümmern. Ich habe ja so viele alte Schafe. Erstmal mache ich das, dann sehe ich weiter.
Herr Adli, Sie überzeugter Städter, was könnte Sie dazu veranlassen, es mal auf dem Land auszuprobieren?
Also ich gebe zu, ich fahre gerne übers Wochenende mal aufs Land. Hier rund um Berlin gibt es herrliche Regionen, aber das ist immer nur kurz, um mich von der städtischen Betriebsamkeit zu erholen. Ein kontinuierliches Leben auf dem Land wäre mir eine Last, weil ich damit, weil ich die Betriebsamkeit um mich herum auch brauche. Da habe ich meine Wohlfühltemperatur und ich brauche Geschäfte in fußläufiger Entfernung. Ich brauche das kulturelle Angebot, zu dem ich nicht allzu weit reisen muss. Ich habe auch gerne den Weg zur Arbeit nah. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad ein paar Minuten hin und ein paar Minuten zurück. All das sind Vorteile, auf die ich da auch ungern verzichten möchte. Nichtsdestotrotz mal ein Wochenende auf dem Land oder die Aussicht aus meinem Fenster in Bäume und in Grünes schätze ich gleichzeitig sehr.
Ich höre daraus, Sie sind Stadtmensch, Herr Adli, Sie sind Landmensch, Frau Seskin. Und zu schnuppern in den anderen Bereichen ist schön, aber nicht unbedingt ein Ziel für die Zukunft. Das war die Streitkultur. Ich danke Ihnen beiden fürs Diskutieren und Ihnen fürs Zuhören und Mitdenken. Mein Name ist Käthe Jovanovic. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, egal ob Sie es in der Stadt oder auf dem Land verbringen.